Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Criminal Compliance Podcast und zu einem vierten und letzten Teil unserer Serie Demokratie und Strafrecht, kurz vor der Bundestagswahl 2025. Heute widmen wir uns einer Frage, inwieweit Compliance einen Beitrag zum Rechtsstaat leisten kann oder ob es sich dabei lediglich um eine Art Abwälzen von staatlichen Aufgaben auf Unternehmen handelt. Dazu habe ich mir einen ganz tollen Gast eingeladen, Sascha Kuhn, Partner bei der Kanzlei Pohlmann & Company, dort als Rechtsanwalt tätig und seit vielen, vielen Jahren im Wirtschaftsstrafrecht und Compliance unterwegs. Herzlich willkommen, lieber Sascha. Schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank, Christian, für die Einladung und für die Möglichkeit, über dieses doch ganz spannende Thema sprechen zu können.
Ja, ist toll, dass du dir die Zeit nimmst und auch so kurzfristig mitmachst bei unserem kleinen Projekt. Du bist ja ein ganz ausgewiesener Compliance-Experte, so wie deine Kanzlei Pohlmann & Company auch wahrscheinlich die Nummer 1 Kanzlei im Bereich Compliance in Deutschland ist. Das heißt, es gibt kaum einen profunderen Gast, den ich mir zu diesem Thema hätte einladen können. Wollen wir mal in Medias Res gehen? Also wir haben ja so ein bisschen die provokante These, Compliance könnte auch eigentlich nur die Abwälzung staatlicher Aufgaben sein. Wie siehst du das denn eigentlich? Unternehmen sind ja in der heutigen Geschäftswelt immer stärker dazu verpflichtet, Rechtsvorschriften einzuhalten, zu überprüfen, die Regulierungsdichte nimmt. Und Compliance ist natürlich eine unternehmensinterne Aufgabe, die dem Management obliegt. Inwieweit siehst du es, dass Compliance auch eine staatliche Funktion erfüllt, die eigentlich von staatlicher Seite hätte vorgenommen werden müssen? Oder inwieweit hältst du es für legitim, dass sowas gemacht wird?
Das ist eine sehr breite Frage. Ich meine, dass man zunächst einmal ein wenig unterscheiden muss zwischen den verschiedenen Aspekten, die heute so unter der Überschrift Compliance diskutiert werden und besprochen werden. Da ist auf der einen Seite die Verpflichtung für Unternehmen, darauf zu achten, dass es aus dem Unternehmen heraus nicht zu Straftaten, nicht zu Rechtsverstößen kommt. Das ist die eine Seite von Compliance und sicherlich auch die prominentere Seite von Compliance.
Ja, die gesetzlich am besten geregelt wird in Deutschland.
Genau. Daneben gibt es, auch das wird unter dem Begriff Compliance manchmal diskutiert. Man kann sich darüber streiten, ob das überhaupt noch rein von der Begrifflichkeit darunter fallen sollte. Das ist all das, was das Aufgreifen von tatsächlichen Straftaten im Unternehmen betrifft, also zum Beispiel auch die Durchführung interner Untersuchungen. Jetzt ist es bei Compliance natürlich so, wenn man sich das wahrscheinlich den meisten Zuhörenden bekannte Compliance-Rat anschaut, dann ist da natürlich auch dieses Element Detect drin. Also man muss auch Rechtsverstöße aufdecken, entdecken und entsprechend mit ihnen umgehen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass, wenn wir über interne Untersuchungen sprechen, wir über ein Thema sprechen, was eigentlich in der Tat in den Bereich der staatlichen Aufgaben gehört. Wir haben staatliches Gewaltmonopol. Damit korrespondiert auch, dass der Staat verpflichtet ist, beim Verdacht von Straftaten tätig zu werden, die aufzuklären und entsprechend zu ahnden. Das klappt in der Praxis manchmal gut, manchmal weniger gut. Und darin liegen aus meiner Sicht auch so ein bisschen,
da liegen auch die Chancen, ne?
Muss man die auch Chancen, sagen. Die Gründe dafür, dass es eine solche Abwälzung auf die Unternehmen gibt. Was man sicherlich wird anerkennen müssen, ist, dass, und ich denke, jeder und jede im Strafrecht tätige Kollegin kennt das Problem, wie erklärt man Mandanten, warum staatliche Ermittlungsverfahren so lange dauern? Ja, das ist juristischen Laien oft schwer begreiflich zu machen. Und das ist schon im rein innerdeutschen Bereich ein Thema. Wenn wir über grenzüberschreitende Sachverhalte sprechen, das kennt jeder von uns, dann dauert es oft Ewigkeiten. Wenn ein Unternehmen einen solchen Sachverhalt intern ermittelt, läuft das Ganze sehr viel schneller. Vielleicht mal ein praktisches Beispiel reinzubringen. Da ist ein Unternehmen, in dem wird ein Vorwurf gegen einen Manager erhoben, dass er gegenüber Mitarbeiterinnen sexuell übergriffig geworden ist. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Südafrika, im Vereinigten Königreich und in anderen Ländern. So, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ein solcher Sachverhalt durch staatliche Ermittlungsbehörden aufgeklärt werden soll, na, da weiß jeder schon von uns, das wird eine Akte sein, die über viele, viele, viele Jahre offen ist. Das Unternehmen hat natürlich ganz andere Möglichkeiten aufzuklären. Wer auch immer für die Aufklärung zuständig ist, kann sich im Zweifelsfall heute Nachmittag in den Flieger setzen, ist heute Abend in London und kann anfangen, dort Gespräche zu führen. Und morgen kann er in Kapstadt sein. Also da gibt es definitiv Vorteile, die Unternehmen haben, wenn sie die Aufklärung von Straftaten selbst vornehmen.
Genau, der Vorteil ist natürlich, bin ich völlig bei dir, die Geschwindigkeit. Die Herausforderung ist, dass natürlich ein staatliches Verfahrensgrundsatz erfolgen muss und es eben ganz bewusst Regeln gibt, wie weit reicht die Jurisdiktion, was gibt es für Regeln im interstaatlichen Austausch und so weiter und so fort. Das wird ja häufig durch interne Untersuchungen umgangen, weil jetzt diese Ergebnisse werden ja in der Regel dann auch Behörden präsentiert. Also dass man eigentlich sagen kann, auf der anderen Seite macht es sich der Staat, wenn er solche Ergebnisse sich zu eigen macht, ungeprüft, natürlich auch Sachverhalte zum Gegenstand von Verfahren, die er vielleicht mit den rechtsstaatlichen Anführungszeichen Verfahrensgrundsätzen hätte gar nicht erzielen können. Das ist so ein bisschen das Spannungsfeld. Ich bin ja, wie du auch, sehr viel im Bereich der Internal Investigations tätig, halte es auch für sinnvoll und ist auch geboten, sowas zu machen. Ich denke mal, das ist aber die rechtsstaatliche Herausforderung, die wir haben, angesichts der auch nicht existierenden Regelungen in diesem Bereich in Deutschland.
Um vielleicht nur einen Aspekt mal rauszugreifen, der Aspekt des Datenschutzrechts. Das ist etwas, was aus meiner Sicht tatsächlich häufig noch bei internen Untersuchungen etwas auf die leichte Schulter genommen wird und vor allem auch ein Thema, bei dem staatliche Strafverfolgungsbehörden, wenn sie denn auf die Ergebnisse solcher interner Untersuchungen zurückgreifen wollen, vollkommen außen vor gelassen wird.
Das ist der Staat,
der uns ja die datenschutzrechtlichen Vorgaben ins Stammbuch geschrieben hat, dass der dann plötzlich bei diesem Thema doch sehr, ich sage einmal, großzügig ist.
Genau, weil er selbst in Wahrheit gar nicht dran gebunden ist. Der Datenschutz im Rahmen eines staatlichen Verfahrens tritt ja weit zurück hinter die Vorschrift der StPO zum Beispiel. Insoweit kann ich verstehen, dass da quasi das Bedürfnis nicht da ist, sich mit Datenschutzrecht zu befassen.
Genau.
Aber das heißt nicht, dass wir uns nicht trotzdem als Beraterinnen und Berater des Unternehmens damit befassen müssen, weil wir wollen ja vielleicht auch, dass diese Ergebnisse in zivilrechtlichen oder arbeitsrechtlichen Kontexten auch verwertet werden können oder nicht angreifbar. Also wir haben ja verschiedene, deswegen ist es nicht nur rein staatlich, was wir dann machen oder was ihr dann macht, sondern es ist sozusagen ein breites Feld, in dem wir uns bewegen. Ich meine, wir haben noch andere Bereiche, zum Beispiel das Geldwäscherecht, Geldwäscheprävention. Geldwäsche ist ja Straftatbestand, aber die Banken, sonstige Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind ja zu Präventionsmeldemaßnahmen und so weiter und so fort verpflichtet. Inwieweit siehst du da eine Herausforderung? Oder keine?
Da ist schon eine Herausforderung. Ich zögere gerade deswegen ein wenig, weil ich meine, dass tatsächlich eines der Hauptthemen, was ich bei der Abwälzung genuin staatlicher Aufgaben auf die Unternehmen sehe, vielleicht sogar noch im Geldwäscherecht am besten aufgelöst ist. Und das ist der Umstand, dass Unternehmen häufig, jede Anwältin, jeder Anwalt kann mal in den eigenen Mandantenstamm schauen, sehr unterschiedlich mit dem Thema Compliance und Compliance-Anforderungen umgehen. Und da ist es natürlich so, dass wir im Bereich der Geldwäschebekämpfung eine inzwischen ja hochregulierte Materie haben und der Leeway, also die Möglichkeit für die Unternehmen, da noch eigene Wege zu finden, enger und enger und enger.
Ja,
also da sind, du bist in Frankfurt, ich bin regelmäßig in Frankfurt, wenn man sich die entsprechenden Banken in Frankfurt anschaut, da gibt es keine so großen Unterschiede in der Geldwäschebekämpfung zwischen den Unternehmen verglichen mit dem, was wir in anderen Compliance-Bereichen sehen.
Das stimmt.
Und das halte ich auch tatsächlich für, wir haben ja eben über einen Vorteil dieser Verlagerung staatlicher Aufgaben auf Unternehmen gesprochen. Einen wirklichen Nachteil sehe ich darin, dass die Umsetzung in den Unternehmen halt sehr, sehr unterschiedlich erfolgt. Heißt, in der Praxis, wenn du als Mitarbeitender eines Unternehmens irgendeine Straftat begehst, aus dem Unternehmen heraus im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit, dann kann es am Ende des Tages rein faktisch einen wahnsinnigen Unterschied für dich machen, ob du im Unternehmen A oder im Unternehmen B arbeitest. Jetzt kann man natürlich sagen, dass es auch zwischen staatlichen Strafverfolgungsbehörden nicht immer den perfekten Zugang zum Thema Strafverfolgung und Aufklärung gibt. Also wir müssen uns nur die Unterschiede anschauen, die es ja unstreitig gibt zwischen den Staatsanwaltschaften in Deutschland. Das macht einen Unterschied, ob ich in München bin oder irgendwo in Norddeutschland. bei anderen Behörden, auch bei den Datenschutzbehörden beispielsweise, gibt es durchaus auch Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Aber die Unterschiede zwischen den Unternehmen sind sehr viel größer. Und da kann man sich aus meiner Sicht sehr wohl die Frage stellen, ob das so richtig ist.
Genau, ich glaube, das könnte daran liegen, dass, dass da eine formalere Abwälzung von staatlichen Aufgaben stattgefunden hat, indem sie gesetzlich normiert ist und regulatorisch überwacht. Also dadurch, dass die BaFin eben regulatorisch sozusagen zuständig ist für die Aufsicht in diesem Gebiet, ergibt sich natürlich ein einheitlicheres Bild, weil es sozusagen eine regulatorische Anforderung gibt an der Stelle. Das ist natürlich konsequent, wenn ich sage, das ist eigentlich eine Aufgabe, die vielleicht auch nur die Banken bringen können. Wie soll der Staat Zahlungsströme überwachen? Das ist vielleicht auch eine freiheitssichernde Maßnahme, das dann eben auf die regulierten Unternehmen abzuwälzen, die natürlich alle ächzen unter den immer stärkeren und höheren Anforderungen, die die Regulatoren und die gesetzliche Situation darstellen.
Genau, ich meine, da ist jetzt ein ganz interessanter Aspekt für mich noch einmal dabei, was du jetzt gerade gesagt hast, vollkommen richtig, dieses im Vergleich jedenfalls höhere Maß an Einheitlichkeit der Compliance-Bemühungen beispielsweise im Bereich Geldwäschebekämpfung verglichen mit anderen Compliance-Bereichen hat natürlich damit zu tun, dass der Geldwäschebereich eben sehr, sehr detailliert durchdekliniert worden ist. Und es gibt, natürlich gibt es immer wieder neue Themen, Geldwäschebekämpfung, und trotzdem gibt es auf viele, viele Fragen sehr detaillierte Antworten. Das ist nicht in allen Compliance-Bereichen so. Und das führt dann eben dazu, dass die Unternehmen die Fragen, die sich stellen, selbst beantworten müssen. Manchmal vielleicht auch, wenn man ehrlich ist, ein wenig vom Staat alleingelassen werden. Schauen wir uns vielleicht als einen Bereich nochmal das Datenschutzrecht an. Da arbeiten wir sehr viel mit unbestimmten Rechtsbegriffen. Wir arbeiten sehr viel mit programmatischen Vorschriften. Wir haben selten auf die konkreten Fragen, die sich im Unternehmen stellen, konkrete Antworten im Gesetz. Mhm. Das ist ja gerade ein Grund, warum Unternehmen dann gezwungen sind, die Antworten selbst zu finden und natürlich auch unterschiedliche Antworten finden.
Genau, die finden unterschiedliche Antworten und die Behörden reagieren unterschiedlich drauf. Ich glaube, das kann man schon sagen, dass die eine Compliance-Maßnahme bei der einen Staatsanwaltschaft oder bei dem einen Regulator anders ankommen mag als bei dem anderen. Wobei ich festgestellt habe, es gibt ein relativ weites Ermessen, das auch von den Behörden genutzt wird, solange man überhaupt irgendwas macht und nicht denselben Fehler zweimal. Ich glaube, das sind so Grundregeln, gespürt, weiß nicht, wie du es siehst.
Letztens ist tödlich,
egal in welchem Gebiet sozusagen.
Genau. Absolut richtig.
Das ist die größte Herausforderung. Und ich glaube, man kann es vielleicht bei der Bußgeldbemessung sehen. Also wie wirkt sich Compliance bei Bußgeldbemessung aus zum Beispiel?
Richtig. Vielleicht bleiben wir an der Stelle sogar beim Thema Datenschutz. Das ist ja ein auch insofern ganz interessantes Compliance-Thema, als es eigentlich so bis Mai 2018 ein Thema war, das es schon seit vielen Jahren gab, wo aber auch jeder wusste, die Bußgelder, die unter dem alten BDSG drohten, die waren eigentlich zu vernachlässigen.
Überschaubar, ja.
Und das hat sich natürlich mit der DSGVO massiv verändert. Vielleicht nicht ganz so in dem Maß, wie einige das befürchtet hatten. Wir haben nach wie vor sehr viele niedrige Bußgelder, aber eben auch immer wieder mal so Leuchtturmbußgelder, also Bußgelder, die eklatant hoch ausfallen. Und bei der Frage der Bemessung eines Bußgeldes, ich habe momentan einen Fall auf dem Tisch, in dem es unstreitig zu einem Datenschutzrechtsverstoß gekommen ist. Und genau dieses Thema, was hat denn das Unternehmen gemacht, um zu vermeiden, dass es zu einem solchen Verstoß kommen konnte? Das ist genau das Thema, über das wir eigentlich diskutieren mit der Behörde. Das ist das, wo am Ende des Tages die Musik spielt. Was natürlich auch gleichzeitig nochmal unterstreicht, dass es eben ja auch eine Abwälzung staatlicher Aufgaben auf die Unternehmen ist, aber die Unternehmen aufgrund dieser Abwälzung eigentlich sehr hohes Interesse daran haben sollten, die Compliance-Themen, unterschiedlichen Themen, die es gibt, ordentlich umzusetzen, weil einem zumindest die Bemühung um Compliance am Ende des Tages das Argument ist, was einen in Anführungszeichen retten kann.
Ja, ich meine, ein ganz offener Punkt sozusagen, man fragt sich immer, welche Rechtsgüter der Staat nutzt, um dann eben Unternehmen zu regulieren. Also wir reden jetzt bei Datenschutzrecht über das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, mehr oder weniger. Da würde jetzt wahrscheinlich die Mehrheit der Weltbevölkerung sagen, das hängt nicht so hoch, wie es die DSGVO hochgehängt hat. Mhm. Das ist ja ein sehr deutsches Thema, muss man ja mal ehrlicherweise sagen, ja, und vielleicht noch ein sehr europäisches Thema. Andere Rechtsgebiete, wo in anderen Ländern viel, schon lange und viel intensiver sozusagen auch die Erwartungshaltung ist, dass Unternehmen sich darum kümmern. Ich sage jetzt mal Stichwort, im weitesten Sinne MeToo, also toxische sexuelle Übergriffe von Leitungspersonen gegenüber Mitarbeitenden. Das ist ja in Deutschland immer noch sehr stiefmütterlich. Also da gibt es gar keine Regulatorik, im engeren Sinne. Da fragt man sich einfach, wo ist der, also was ist der Regelungsimpetus sozusagen? Natürlich kann man sagen, ja, Unternehmen verarbeiten viel mehr Daten und das ist Teil der unternehmerischen Tätigkeit. Das andere ist eben nicht Teil der unternehmerischen Tätigkeit. Und ich bin jetzt auch kein Freund von noch mehr Regeln und noch mehr Gesetze, aber das ist schon auch eine interessante Frage, wie solche Regelungskreise sich ergeben.
Naja, vielleicht zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke nur ganz kurz. Ich bin bei dir, dass ein Mehr an Regelungsdichte oder ein höheres Maß an Regelungsdichte nicht immer das ist, was man anstreben sollte. Aber ich meine, das ist ein enger Grat, auf dem man sich da bewegt. Wenn die Regelungsdichte zu gering ist und nur so sehr programmatisch Vorschriften erlassen werden, dann lässt man meines Erachtens die Unternehmen ein wenig im Regen stehen. Das halte ich eigentlich für einen Rechtsstaat nicht angemessen. Das dürfte eigentlich nicht sein. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, aber vielleicht der interessantere Punkt, du hast gerade das Thema MeToo angesprochen. Ich bin vollkommen bei dir. Ich bin seit 2004 Rechtsanwalt. So, gab es 2004 schon MeToo-Fälle? Ja, natürlich gab es die, aber wurden die bearbeitet, sind die in der anwaltlichen Praxis aufgeschlagen?
Seltenst. Ich bin auch seit 2003 Rechtsanwalt, aber seltenst.
Also, ich erinnere mich so, die ersten Jahre meiner Berufstätigkeit, das war eigentlich immer Korruption, Betrug, Korruption, vielleicht mal eine Steuerhinterziehung, und nochmal eine Untreue. Wenn ich mir meine Praxis heute anschaue, dann sind MeToo-Konstellationen, machen einen relevanten Prozentsatz der Fälle aus, mit denen ich zu tun habe. Und da ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt. Du hast gerade gesagt, da gibt es noch keine dezidierte Regelungsmaterie in Deutschland für. Vollkommen richtig. Man kann sich ja die Frage stellen, warum ist das aber plötzlich ein Compliance-Thema geworden? Es ist deswegen Compliance-Thema geworden, weil es eine öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema gibt. Das heißt, vielleicht, das ist ja die Überschrift, unter die wir unser Gespräch ja heute stellen, ist Compliance am Ende des Tages doch nicht nur eine Abwälzung staatlicher Aufgaben, sondern auch ein Ausdruck gesellschaftlicher Erwartungen an Unternehmen. Ja? Wir kennen seit vielen Jahren dieses Schlagwort Corporate Social Responsibility. Und dazu gehört eben auch, dass Unternehmen sich mit Rechtsverstößen in einem weiteren Sinne, die aus ihrem Unternehmen heraus erfolgen, auseinandersetzen.
Ja, also Good Corporate Citizenship. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, der häufig vergessen wird. Und vielen Dank, dass du das nochmal erwähnst. Das ist völlig richtig, meiner Sicht.
Genau.
Aber wenn wir gerade über mangelnde Regulierung sprechen, ich meine, das ist vielleicht ein bisschen weit gespannter Bogen, aber es würde vielleicht manchmal schon helfen, wenn man tatsächlich, wir hatten es bestimmt beschimpft von unseren Hörerinnen und Hörern, Unternehmensstrafrecht mit Regelungen wie eine Internal Investigation abzulaufen hat und wie Beweise zu verwerten und zu erheben sind. Und so hätte doch gerade für Unternehmen auch eine gewisse Hilfestellung, wenn man da sozusagen Regelungen hätte, auf die man noch zurückgreifen kann. Oder wie siehst du das?
Da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich bin ein großer Befürworter eines Unternehmensstrafrechts und ich glaube auch, dass die Einführung eines Unternehmensstrafrechts am Ende des Tages im Interesse von Unternehmen wäre, unter einer Reihe von Voraussetzungen. Ein Thema, was mir, oder vielleicht noch mal einen halben Schritt zurück, ich erinnere mich, als ich angefangen habe, war das Thema Einführung eines Unternehmensstrafrechts schon einmal Thema. Und im Laufe der Jahre ist das
immer wieder. Ja.
Und inzwischen, ich bin Optimist grundsätzlich, trotzdem hege ich gewisse Zweifel, ob ich bis zu meinem Eintritt ins Rentenalter die Einführung eines Unternehmensstrafrechts in Deutschland tatsächlich, eines genuinen Unternehmensstrafrechts in Deutschland tatsächlich noch erleben werde. Aber wir schauen mal. Zeiten ändern sich. Wir haben es gerade unter der Überschrift MeToo diskutiert. Vielleicht ändern sich die Zeiten auch in dieser Hinsicht. Es gibt ein Thema, was bei all diesen Diskussionen um die Einführung eines Unternehmensstrafrechts tatsächlich aus meiner Sicht in den vergangenen Jahren ein wenig zu kurz gekommen ist. Und deswegen bin ich auch nicht unglücklich darüber, dass jedenfalls die letzten Pläne zu einem Unternehmensstrafrecht in dieser Form nicht umgesetzt worden sind. Und das Thema, auf das ich abziele, ist die Frage, können wir die Compliance-Anforderungen, die wir heute haben, die ja, wenn man es mal runterbricht, zum Beispiel auch Dokumentationsanforderungen sind, können und wollen wir die tatsächlich so eins zu eins beibehalten, wenn wir ein genuines Unternehmensstrafrecht einführen? Man muss das aus meiner Sicht so brutal deutlich sagen, wenn man das möchte, dann heißt es auch, dass sich Unternehmen durch die Einhaltung der Dokumentationspflichten teilweise selbst ans Messer liefern werden. Das kann man wollen, das kann politisch gewollt sein, aber das wurde bisher aus meiner Sicht nicht hinreichend diskutiert. Es wäre es wert, diskutiert zu werden.
Sehr, sehr guter Punkt. Das einfache Beispiel, was wir dazu erkennen, ist in Arbeitszeiten, in der Regelung zu den Einhaltung der Arbeitszeiten des Arbeitszeitgesetzes. Da haben wir eine Dokumentationspflicht, die, ja, wie wir alle wissen, dann häufig dazu führt, dass man sich selbst überführt, in Anführungszeichen. Da darf man sich eben Gedanken drüber machen, inwieweit es dann mit Verwertungsverboten zu arbeiten ist und so weiter
und so fort. Und du hast gerade das Thema Arbeitszeitgesetz angesprochen. Das führt in der Praxis ja auch dazu, dass einige Unternehmen bewusst Arbeitszeit nicht ordentlich dokumentieren, weil sie wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihre materiellen Arbeitszeitrechtsverstöße aufgedeckt werden, etwas geringer ist, wenn die Verstöße nicht dokumentiert werden. Und ohnehin die Rechtsfolge für die Nichtdokumentation weniger schmerzt als die Rechtsfolge für die entdeckte Sonntagsarbeit, Nichteinhaltung von Pausenzeiten etc.
Genau, das ist die Herausforderung. Ja, das sind viele Themen, die wir in Zukunft da noch bearbeiten dürfen, wenn ich das richtig sehe. Ist doch schön für unseren Berufsstand.
Absolut. Und was noch dazu kommt, und das ist ja auch eine ganz interessante Diskussionsebene. Vor 20 Jahren hätte man das Thema Compliance, so man den Begriff da überhaupt schon verwendet hätte, immer sehr stark national diskutiert. Wir haben jetzt gerade über eine Reihe von Materien gesprochen, die, wenn wir ehrlich sind, heute massiv europäisch geprägt sind.
Ja.
Du hast das Thema Geldwäschebekämpfung genannt, ich habe das Thema Datenschutzrecht genannt. Das sind alles europäische Regelungsmaterien. Und das wird natürlich in der Zukunft auch nochmal eine interessante Diskussion sein, ob denn unsere deutschen Vorstellungen staatlicher Aufgaben und der Abwälzung staatlicher Aufgaben und der Sinnhaftigkeit dieser Abwälzung von Aufgaben auf Unternehmen, ob sich das deckt mit den Vorstellungen, die Kolleginnen und Kollegen in Estland oder Portugal oder Griechenland haben.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Also die Welt darf an der Stelle noch mehr zusammenrücken. Und das ist ja eigentlich auch ein gutes Signal für unsere Demokratie.
Absolut.
Insoweit, glaube ich, wenn wir jetzt nichts vergessen haben, würde ich doch an der Stelle mal dir ganz herzlich danken für deine Zeit und für die tolle, angeregte Unterhaltung, die nicht wirklich was damit zu tun hatte, was wir vorbereitet hatten. Aber vielen Dank.
Das sind im Leben häufig die Besten.
Also die
vielen, vielen Dank für die Einladung. Ein spannendes Thema, ein wichtiges Thema. Und ja, freut mich, dass wir uns darüber austauschen konnten.
Es war mir eine große Freude. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie Fragen an Herrn Kuhn haben, ich verlinke seine Kontaktdetails gerne in den Shownotes und Fragen an mich gerne unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-r.com oder unter www.rosinus-partner.com.